ARD.
Wir sind bereit. So lautete die zentrale Botschaft, die der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Namen der Europäer aussenden wollte. Und deshalb, logische Folge, wiederholte er diesen Satz am Donnerstag vor der Weltpresse auch gleich mehrmals.
Je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts.
Ich kann Ihnen heute verkünden, wir sind bereit. Wozu sind die Europäer bereit? Der Ukraine sogenannte Sicherheitsgarantien zu geben. Immer mit der Fußnote versehen, wenn es eines Tages eine Feuerpause gibt. Dies hat Emmanuel Macron nach dem halb in Präsenz, halb als Videokonferenz abgehaltenen Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, bestehend aus 35 Teilnehmenden, verkündet. Nun ja, Absichtserklärungen dieser Art haben wir schon öfter gehört. Aber sind die Europäer wirklich bereit? Sind sie dazu überhaupt in der Lage? Und wie konkret werden die bislang eher nebulösen Pläne? Das besprechen wir unter anderem mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major. Und damit herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 5. September. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Auch dem französischen Staatspräsidenten dürfte klar gewesen sein, die Welt, vermutlich auch Donald Trump im Weißen Haus, am dringlichsten aber die Ukraine, wartet sehnlich darauf zu erfahren, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte. Denn die einst in den 90er Jahren im Budapester Memorandum von den USA, Russland und Großbritannien für die Ukraine abgegebenen Sicherheitsgarantien haben sich eher als Unsicherheitsgarantien erwiesen, wie wir heute wissen. Geredet wird nun über neue Absicherungen, um die Ukraine nach einer möglichen Feuerpause vor einem erneuten Angriff zu bewahren. Schon sehr lange wird darüber geredet. Nun wird es nach Angaben des französischen Staatspräsidenten Macron aber konkreter. 26 Länder hätten zugesagt, Soldaten in die Ukraine zu schicken oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein nach einem Friedensschluss. Das klingt zunächst mal deutlich handfester als alles, was es bislang zu diesem Thema gab. Aber ist es das wirklich und wie wirkungsvoll kann so etwas sein?
Also ich sehe ehrlich gesagt nicht sehr viel klarer, weil 26 Staaten klingt natürlich erstmal nach viel, aber die genauen Zusagen der Staaten sind nicht bekannt. Und sehr viele Staaten haben gesagt, zum Beispiel auch Deutschland, dass ihre Beiträge letztlich davon abhängen, ob die USA mit im Boot sind oder nicht. Und die US-Zusage, oder anders formuliert, eine verlässliche US-Zusage, die auch morgen und übermorgen noch hält, die haben wir noch nicht. Und deswegen hat mich der Enthusiasmus, der gestern teilweise zu hören war, über dieses Treffen ein bisschen überrascht.
So sieht es die Politikwissenschaftlerin Claudia Major, mit der ich ausführlich über das Thema gesprochen habe. Denn Fragezeichen gibt es weiter viele. Was macht die Bundesregierung, die noch nicht klar gesagt hat, dass auch sie sich an einer Friedenstruppe beteiligt? Was macht Donald Trump, der bislang sehr schwammig über eine US-Absicherung sprach? Und was macht Wladimir Putin, der sogleich seine Ablehnung der westlichen Pläne kundtat und sagte, Truppen auf dem Gebiet der Ukraine würden als legitime Ziele betrachtet? Mehr dazu gleich, vorher aber alles, was sonst aktuell relevant ist, mit dir, Stefan. Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, auf befremdliche Weise kontrastreich, würde ich sagen, Kai, weil parallel Dinge passieren, die zumindest in meinem Kopf nicht zusammenpassen wollen. Während wir nach Paris schauen und über die erwähnten Sicherheitsgarantien der Koalition der Willigen diskutieren, die ja frühestens nach einem Waffenstillstand greifen könnten, geht der Angriffskrieg der Russen erbarmungslos weiter. In der Ukraine sterben fast täglich Zivilisten und Selenskis Streitkräfte drohen an manchen Frontabschnitten regelrecht auszubluten. Gleichzeitig wohnt Wladimir Putin in Peking einer großen Militärparade bei und Gastgeber Xi beschwört Seite an Seite auch mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un eine neue Weltordnung, die dem Frieden verpflichtet sein soll. Selbst bei notorischen Optimisten wie mir wird sie da dünn, die Hoffnung auf bessere Zeiten.
Trotzdem beleuchten wir natürlich weiterhin das Kriegsgeschehen, wie es in den verschiedenen Frontabschnitten aussieht und auch, wie es der Zivilbevölkerung geht.
Ja, für die geht der russische Terror aus der Luft unvermindert weiter. Im umkämpften Kostjantinivka im Donetsk kamen 9 Menschen bei russischen Artillerie- und Drohnenangriffen ums Leben. Mehr als 500 Drohnen vom Typ Shahed und Ablenkdrohnen, aber auch etliche Raketen haben die Angreifer allein in der Nacht zum Donnerstag auf ukrainische Städte abgeschossen. Viele, aber eben nicht alle, konnten abgefangen werden. Erfolgreich sind die ukrainischen Streitkräfte offenbar bei ihren Luftangriffen auf Russlands Energieinfrastruktur, also auf Ölraffinerien oder Erdgaspipelines und Lager. Es ist der Versuch, Einnahmequellen abzuschneiden, mit denen Putin die Kriegsmaschinerie am Laufen hält. Russische Truppen versuchen inzwischen, den Rest der Region Luhansk zu erobern, um über Charkiw den nördlichen Donetsk anzugreifen. Und die Kämpfe um Pokrowsk bleiben besonders heftig, Kai.
Eine Frage, die uns von Hörerinnen und Hörern immer wieder erreicht, Stefan, ist, ob die Verteidigung der Ukraine dem Druck der Angreifer eigentlich noch lange standhalten kann. Im Moment jedenfalls scheint sie das ja noch zu tun.
Ja, und es ist nicht leicht, aus den täglichen Frontberichten abzulesen, wie dieser Krieg in den sehr verschiedenen umkämpften Regionen weitergeht. Aber wenn man die Berichte des von uns ja gern frequentierten Institute for the Study of War, Reportagen des Kiew Independent und auch unsere Korrespondentenberichte nebeneinander legt, dann wird doch deutlich, die Ukraine hat massive Probleme, vor allem mit ihrer Infanterie. Viele Soldaten kämpfen ja schon seit vielen Monaten pausenlos. Das sind inzwischen auch immer mehr Männer zwischen 40 und 50 Jahren. Die liegen in ihren Stellungen unter fast täglichem Beschuss und der tödlichen Dauerbedrohung durch russische Drohnen. Und diese machen die Rettung und Versorgung von Verwundeten im Gefechtsfeld zu einem lebensgefährlichen, manchmal wohl tagedauernden Unterfangen. Und auch die Versorgung der Truppen in den Stellungen an der Front, Kai, ohnehin fast nur noch mit Drohnen möglich, die wird immer problematischer. Und in vielen Einheiten sind die Reihen durch Gefallene oder Verwundete wohl schon arg gelichtet. Und man kann sich vorstellen, dass es nicht besonders viele Motivierte gibt, die es unter diesen Umständen in die Infanterie zieht.
Das klingt, und dieses Problem wäre ja nicht neu, nach einem Mobilisierungsproblem, richtig?
Ja, das ist es wohl. Und auch die kurze Ausbildung neu rekrutierter Männer und die Eingliederung in ausgedünnte, an der Front kämpfende Einheiten ist natürlich alles andere als einfach. Zumal inzwischen viele Zwangsrekrutierte nachrücken, also Männer, die irgendwo beim Einkaufen oder an der Bushaltestelle eingesammelt wurden. So schildern es ja unsere Korrespondenten. Und wie motiviert diese neuen Soldaten sind, das kann man sich vorstellen. Viele entfernen sich wohl auch unerlaubt von der Truppe oder tauchen ganz ab. Die Zeitung Ukrainska Pravda hat jüngst, eigentlich vermutlich geheime Zahlen des Generalstaatsanwalts veröffentlicht. Allein in den ersten 7 Monaten dieses Jahres sollen 110.000 ukrainische Soldaten geflüchtet sein.
Und welche Folgen hat so eine Ausdünnung, zumal ja die russischen Streitkräfte offenbar derzeit weniger Probleme haben? Putin setzt ja langfristig auf diesen Abnutzungskrieg. Warum scheint es da weniger Probleme zu geben, neue Soldaten für die Front zu gewinnen?
Ja, Russland hat größere Ressourcen, Putin zahlt nach wie vor gut und es werden auch dort Leute zwangsrekrutiert. Aber für die Ukraine sind die Auswirkungen natürlich schwierig, Auswirkungen auf die Moral der Truppe und den Durchhaltewillen der Bevölkerung. Aber es gibt auch buchstäbliche Lücken in der Verteidigung inzwischen. Manche Kommandeure haben dem Kiew Independent etwa berichtet, es sei inzwischen normal, dass an manchen Frontabschnitten nur 1 Dutzend Infanteristen einen ganzen Kilometer an der Nulllinie verteidigen müssen. Das hat dazu geführt, dass immer wieder kleine Trupps der Russen durchbrechen konnten, zu Fuß oder mit Motorrädern. Nicht alle können sich dann natürlich halten, aber es kommt mitunter durchaus zu größeren Geländegewinnen. Wie Anfang August, als es der russischen Infanterie im Donetsk gelang, binnen weniger Tage 15 Kilometer vorzurücken. Die völlig erschöpften ukrainischen Soldaten kennen das Erfolgsgeheimnis des Gegners neben der Überzahl. Russlands Machthaber scheinen die anhaltend massiven Verluste unter seinen Soldaten nicht sonderlich zu schrecken.
Und Putin sichert ja auch anderswo den Nachschub und schmiedet, so scheint es jedenfalls, weiter an autoritären Allianzen. Wir können ja noch mal auf dieses Spektakel in Chinas Hauptstadt Peking zusammen gucken.
Ja, ausgerechnet am Platz des himmlischen Friedens und zum 80. Jahrestag des Endes vom Zweiten Weltkrieg in Asien hat Chinas kommunistische Führung ihre in den vergangenen Jahrzehnten ja gewaltig gewachsene geopolitische Macht demonstriert. Mit der größten Militärparade in der chinesischen Geschichte. Gleichzeitig aus meiner Sicht eine demonstrative Waffenschau. Alle Welt soll es sehen. Die Volksrepublik hat mächtig aufgerüstet und versucht, die USA als Supermacht zu überflügeln.
Und China hat ja auch wirklich alles getan, um zu beeindrucken. Hat eine perfekt choreografierte Propagandaschau der Stärke dahingelegt. Und das sah mir jetzt eher nicht nach hohlen Attrappen aus, was da so vorbeirollte.
Nein, im Gegenteil, die Atommacht China kann inzwischen alles herstellen. Während ich als junger Korrespondent am 1. Oktober 1999 auf dem Tiananmen bei der Militärparade zum 50-jährigen Bestehen der Volksrepublik China noch mehr oder weniger gelungene Nachbauten russischer Waffen gesehen habe, präsentiert die KP heute stolz ein komplettes Waffenarsenal made in China. Da lohnt schon ein etwas genauerer Blick, Kai. Wir haben Hyperschallraketen gesehen, die wären auch bedrohlich für die US-Pazifikflotte auf der Insel Guam. Moderne Tarnkappenbomber wurden da ausgestellt, Laserwaffen, die Loyal Wingman genannte Angriffsdrohne GJ-11, die kann neben einem Kampfjet fliegen und diesen schützen und flankieren. Es gab eine 20 Meter lange U-Boot-Drohne, Roboterwölfe habe ich gesehen, die bei der Aufklärung oder Minenräumung helfen, aber auch feindliche Soldaten töten könnten. Du siehst also, vieles vom zur Schau gestellten stützt sich auf KI. Und ich habe die Militärparade auch als Verkaufsschau begriffen. Und falls all diese chinesischen Waffen Putin zu einem Großeinkauf inspiriert haben sollte und falls Peking Russland tatsächlich Kriegsgerät liefern würde, dann müsste sich die tapfer kämpfende Ukraine auf noch düsterere Zeiten einstellen, fürchte ich.
Ja, damit muss man vielleicht rechnen, wenn man diesen demonstrativen Schulterschluss zwischen Xi Jinping, Wladimir Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in Peking gesehen hat. China hatte ja immer wieder versucht, sich mal als Friedensstifter zu inszenieren, aber hat sich doch eindeutig für eine Seite entschieden und hatte das eigentlich auch schon von Anfang an.
So sehe ich das auch. Und auf der Seite stehen ja auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian und Alexander Lukaschenko aus Belarus. Die beiden waren auch mit von der Partie in Peking. Und da war ja dann die Rede von ja nicht weniger als einer neuen Weltordnung. Und zwar einer Weltordnung, die die Dominanz der US-Amerikaner und der westlichen Demokratien beendet und immer mehr nach dem Geschmack von autoritären Herrschern ist, also Männern wie Putin, Kim oder Xi. Der chinesische Staats- und Parteichef übrigens auch Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, der hat gleichzeitig Chinas Führungsanspruch und Chinas Friedenswillen betont.
Die chinesische Nation sei nicht aufzuhalten, sagte Xi Jinping in seiner Rede am Tor des himmlischen Friedens. Er demonstrierte Chinas geopolitische Macht und appellierte gleichzeitig für den Weltfrieden. Die Menschheit stehe heute erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Konfrontation, so Chinas Staats- und Parteichef.
Ja, historisch gesehen ist die Volksrepublik tatsächlich kein Land, das andere kriegerisch überfällt. Aber schon während meiner fast 8 Jahre als China-Korrespondent wirkten diese Friedensappelle der autoritären Führung auf mich wenig glaubwürdig. Man denke an Pekings immer brutalere Drohungen, sich das demokratische Taiwan gewaltsam einzuverleiben. Und dass dies nicht nur ein Fiebertraum der Führung ist, Kai, das zeigt die Entwicklung von diesen riesigen Landungsschiffen. Wir hatten ja Anfang des Jahres Bilder davon gesehen. Mit ausgeklappten rund 120 Meter langen stählernen Brücken könnte die Volksbefreiungsarmee Panzer auch an unwegsamen Küstenabschnitten der Insel Taiwan an Land bringen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Chinesen sowas bauen, um UN-Blauhelme nach Haiti oder Hilfsgüter nach Gaza zu befördern. Man schaue auch auf die zunehmend aggressive Marine der Volksrepublik, die territoriale Ansprüche im südchinesischen Meer ja offensiv durchzusetzen sucht, wo Peking künstliche Inseln mit Militärstützpunkten geschaffen hat und Nachbarländer wie die Philippinen, Malaysia und Brunei können ein Lied davon singen. Und dann Xi Jinping Schulter an Schulter mit Wladimir Putin, du hast es erwähnt, der ja Teile eines friedlichen Nachbarlandes erst völkerrechtswidrig annektiert und dann vor mehr als 3,5 Jahren einen erbarmungslosen Angriffskrieg entfesselt und dann noch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, nachdem der den USA und Südkorea jahrelang mit dem Einsatz von Atomraketen gedroht hat. Der unterstützt jetzt Putin mit Soldaten und bei der massenhaften Produktion von Drohnen. Also ob diese Allianz der Autokraten die Welt wirklich friedlicher macht, ich habe da erhebliche Zweifel, Kai.
Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Wie lässt sich vermeiden, dass Putin nach einem möglichen Frieden in der Ukraine erneut alle Zusagen bricht und abermals angreift. Das ist die Schlüsselfrage, die vor allem die Europäer beantworten müssen, denn die USA sehen da Europa in der ersten Reihe. Wie also lässt sich erreichen, dass sich Sicherheitsgarantien für die Ukraine nicht erneut als Unsicherheitsgarantien entpuppen? Laut dem französischen Staatspräsidenten Macron kristallisiert sich nun ein immer klareres Bild heraus.
Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou être présent sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu.
Wir haben jetzt 26 Staaten, die sich verpflichtet haben, Soldaten im Rahmen einer Absicherungstruppe in die Ukraine zu entsenden oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein, um auf dem Gebiet der Ukraine für Sicherheit zu sorgen, am Tag nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss. So hat es Macron wörtlich gesagt nach einer Besprechung der sogenannten Koalition der Willigen am Donnerstag. Diesen Macron-Satz und die sich um ihn rankenden offenen Fragen will ich nun besprechen mit Dr. Claudia Major. Sie ist Senior Vice President für transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund. Vorher war die Politikwissenschaftlerin Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen. Und Claudia, du sprichst ja fließend Französisch, hättest Macron also auch ohne meine Übersetzung verstanden. 26 Staaten, sagt er, die zugesagt hätten, nach einem Friedensschluss Truppen zur Verfügung zu stellen oder einen Frieden anderweitig militärisch abzusichern. Das war so bislang nicht klar, oder? Ist das ein Fortschritt?
Also ich sehe ehrlich gesagt nicht sehr viel klarer, weil 26 Staaten klingt natürlich erstmal nach viel, aber die genauen Zusagen der Staaten sind nicht bekannt. Und sehr viele Staaten haben gesagt, zum Beispiel auch Deutschland, dass ihre Beiträge letztlich davon abhängen, ob die USA mit im Boot sind oder nicht. Und die US-Zusage, oder anders formuliert, eine verlässliche US-Zusage, die auch morgen und übermorgen noch hält, die haben wir noch nicht. Und deswegen hat mich der Enthusiasmus, der gestern teilweise zu hören war, über dieses Treffen ein bisschen überrascht, weil für mich nicht sehr viel klarer ist und viele der Aussagen auch nicht wirklich neu sind. Aber was natürlich stimmt, ist, dass das Treffen ein politisches Signal an die USA war, dass die Europäer das jetzt ernst meinen und auch an die Ukraine, dass die Europäer es ernst meinen. Und die Hoffnung dahinter ist, wenn die Europäer so ein großes Commitment zeigen, dass dann möglicherweise die USA auch bereit sind, die fehlenden Schlüsselfähigkeiten bereitzustellen. Aber nochmal, so richtig neu war es nicht. Und es sind noch sehr, sehr viel offene Fragen. Und wenn ich mir die Fußnote noch erlauben darf, ich finde das sehr unzutreffend, wenn wir über Friedensschluss reden. Wenn überhaupt, dann kriegen wir eventuell einen Waffenstillstand. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es auch dafür momentan überhaupt gar keine Anzeichen. Also Russland zeigt überhaupt gar keine Bereitschaft, diesen Krieg zu beenden, weil es aus russischer Sicht ja eigentlich gerade ganz gut läuft und es auch keinen zusätzlichen Druck durch die USA oder die Europäer gibt. Also ich sehe gerade die Voraussetzung für solche eine Koalition der Willigen, die sehe ich gerade gar nicht.
Bei den vielen offenen Fragen, die du angesprochen hast, unter anderem, das ist ja richtig, es wurde keine konkrete Zahl von Truppen genannt, die da in der Ukraine eines Tages potenziell, wenn denn es zu einem Waffenstillstand kommt, dort absichern könnten. Fangen wir mal mit der deutschen Rolle an vielleicht. Die Bundesregierung hat sich ja immer sehr bedeckt gehalten, hat eher den Weg der Aufrüstung der Ukraine beschrieben und ist auch jetzt noch weiter zurückhaltend. Die Merz-Regierung hat jedenfalls noch nicht klar gesagt, dass sie bereit wäre, Soldaten zu stellen. Dabei bleibt es auch vorerst, oder?
Ja, also es wurden in der Planung verschiedene Szenarien besprochen, mit mal mehr, mal weniger Beteiligung. Und so wie es jetzt aussieht, hat sich die Bundesregierung entschieden, die zurückhaltendere Variante ins Spiel zu bringen. Also vor allen Dingen der Fokus auf die ukrainischen Streitkräfte, die zu finanzieren, die zu bewaffnen und die auszubilden. Und das, was jetzt besprochen wurde, ist, ukrainische Luftverteidigung nochmal zu stärken. Das hat auch der Außenminister nochmal wiederholt. Dass die Produktion und die Entwicklung von Präzisionswaffen und wie Marschflugkörpern unterstützt wird. Und es war die Zahl der 4 mechanisierten Infanteriebrigaden, die Deutschland ausrüsten möchte. Das ist aber auch nicht neu. Und Merz hat nochmal sehr klar gesagt, dass sich die Frage der Truppen erst stellt, wenn die Rahmenbedingungen klar sind, also wenn es einen Waffenstillstand und wenn es wirklich Zusagen gibt. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die viele Europäer so ein bisschen irritiert hat. Denn wenn Deutschland einerseits Führungsmacht sein will, aber dann immer mit sehr großen Vorbehalten kommt, passt es natürlich nicht ganz zusammen. Aber ich möchte noch mal einen anderen Punkt machen. Du hattest das schon, oder wir haben das am Anfang so ein bisschen drüber hinweggehuscht, was eigentlich gerade überhaupt besprochen wird. Das Ziel dieses Einsatzes ist es ja einerseits, so einen Waffenstillstand abzusichern und Russland vor einem erneuten Angriff abzuschrecken. Es gibt so drei Beine, die besprochen werden. Das eine Bein ist, die ukrainischen Streitkräfte, die immer in erster Linie wären, die immer die Hauptlast hätten, fundamental besser auszustatten, auszurüsten, auszubilden, damit sie diese Aufgabe übernehmen können. Das zweite Bein ist eine begrenzte westliche Truppenpräsenz in der Ukraine, Unterstützung der Ukraine in den Bereichen, wo sie nicht so super fit ist, wie Luftwaffe zum Beispiel. Eine militärische Präsenz oder eine Absicherung auch des maritimen Bereichs, also Schwarze Meer, das geht nur durch die Anrainerstaaten, weil die Montreux-Konvention das begrenzt. Und dann kommt der ganz große ungeklärte Punkt, wie man es macht.
Entschuldigung, das ist das, was Macron mit Luft, Boden und See meinte, auch wie wir es gerade gehört haben. Ne?
Ja, obwohl ich finde, Luft, Boden und See, das klingt so, als wäre da eine gesamte Streitmacht, die das alles absichert. Aber darüber reden wir gar nicht. Und deshalb, es muss nochmal auf die Begrifflichkeiten kommen. Sicherheitsgarantie heißt ja, dass jemand verlässlich da ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Sicherheitsgarantien, das ist das, was in Deutschland die NATO-Mitgliedschaft ist. Aber die ist hinterlegt mit Verteidigungsplänen, mit Übungen, mit Mechanismen, mit Treffen und allem. Darüber reden wir ja für die Ukraine nicht.
Genau, die NATO-Mitgliedschaft hatte ja unter anderem US-Präsident Trump ausgeschlossen. Worüber man ja aber schon redet, wäre Artikel 5 ähnliche Sicherheitsgarantien. Aber ich glaube, was du uns sagen willst, ist, es ist auch noch völlig unklar, mit welchem Auftrag Soldaten überhaupt dort in die Ukraine gingen. Also es ist nicht nur die Zahl unklar, es ist auch unklar, mit welchem Mandat werden die ausgestattet.
Ja, grob wird jetzt besprochen, Absicherung eines Waffenstillstandes, aber nicht in erster Linie. Das ist die Aufgabe der ukrainischen Streitkräfte. Also Absicherung eines Waffenstillstandes und Russland vor einem erneuten Angriff abschrecken. Aber die Frage ist natürlich, wie setzt man diesen Auftrag um? Helfen begrenzte Truppen im Westen der Ukraine? Hilft eine begrenzte maritime Präsenz im Schwarzen Meer? Ist das überhaupt abschreckend? Und was passiert, wenn Russland es testet? Ich glaube, du hörst da meine großen Zweifel raus.
Also du würdest sagen, die Präsenz müsste im Zweifel größer sein und dann auch nicht sozusagen weit hinten in der Westukraine, sondern vielleicht etwas weiter vorne, also so eine Art Stolperdraht-Theorie, dass man sagt, sobald die Ukraine erneut angegriffen wird, bekommt es Putin theoretisch jedenfalls dann auch mit westlichen Truppen zu tun?
Ich glaube, ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, was wollen die Europäer wirklich gewährleisten? 2022 hat Zelensky nochmal den Beitritt zur NATO beantragt. Der ist vom Tisch. Die NATO-Mitgliedschaft, die Ukraine eigentlich zugesagt worden ist, aber die USA wollen das jetzt nicht mehr, die hätte diese Fragen eigentlich gelöst. Im Februar 2025 auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben der amerikanische Verteidigungsminister und auch Präsident Trump gesagt, keine NATO-Mitgliedschaft zur Absicherung eines Waffenstillstands, auch keine NATO-Truppen, auch keine US-Truppen, das ist Aufgabe der Europäer. Das heißt, wir finden uns jetzt schon mit der, drittschlechtesten Lösung zur Absicherung, die es überhaupt gibt. Und die Europäer überlegen jetzt, was sie alleine auf die Beine stellen können. Das ist die Koalition der Willigen, die die Franzosen und die Briten seit Februar aufgebaut haben. Aber eigentlich müssen sie anerkennen, dass sie zwar wollen, sie wollen die Ukraine unterstützen, aber sie können nicht, weil ihnen militärische Fähigkeiten fehlen, um wirklich eine dauerhafte Sicherheit der Ukraine bereitzustellen. Und in diesem Spannungsfeld, wir wollen eigentlich, weil natürlich die Europäer verstehen, dass es um europäische Sicherheit geht und natürlich der nächste Krieg in Europa verhindert werden soll, aber praktisch haben sie die Fähigkeiten nicht dazu. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Koalition der Willigen. Und das Ergebnis, was wir jetzt eben besprochen haben, Aufrüstung der Ukraine, begrenzte Präsenz im Westen, maritime Präsenz und irgendwelche Mechanismen, das ist ja eigentlich das Ergebnis davon. Das ist das, was geht, aber nicht das, was man eigentlich bräuchte, um die Ukraine tatsächlich zu schützen. Also du musst so ein bisschen die Entscheidung treffen, was würde ich gerne machen Und was habe ich eigentlich auf dem Hof stehen, um es umzusetzen? Und der Kompromiss dazwischen ist das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Das sind ja keine wirklichen Garantien. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das eine bessere Sicherheitsunterstützung. Das ist ja keine NATO-Garantie, es ist auch keine wirkliche Schutzgarantie.
Und die Europäer können auch deshalb nicht, weil sie NATO-Verpflichtungen haben. Das ist ja auch das, worauf die Bundesregierung immer wieder verwiesen hat. Wir stellen jetzt eine Brigade in Litauen auf. Wenn man jetzt auch noch Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine schicken würde, dann wäre man überdehnt.
Also es sind verschiedene Punkte, die das, sagen wir mal so, unmöglich zu machen. Also wenn man, oder die es erschweren, unmöglich nicht, aber die es erschweren. Also wenn man wirklich Streitkräfte in so einer Art Einsatz einsatzfähig halten will, dann braucht es Fähigkeiten wie Luftpatrouille, Luftverteidigung, Aufklärung, Überwachung, all sowas. Strategischer Lufttransport, Logistik. Und das haben die Europäer nicht genug. Also ohne die Amerikaner geht es in weiten Bereichen nicht. Die andere Schlüsselfrage oder das andere Dilemma ist, dass die meisten Europäer ihre Streitkräfte vollständig oder zu großen Teilen in die NATO-Verteidigungsplanung eingemeldet haben. Also NATO-Verteidigungsplanung, wer wann wo wie NATO-Gebiet verteidigt. Um die in die Ukraine zu entsenden, müsste man sie aus dieser Verteidigungsplanung rausnehmen. Man müsste also wissentlich Schwächen in der eigenen Verteidigung in Kauf nehmen, um einen Nicht-NATO-Staat wie die Ukraine zu schützen. Das lässt sich rechtfertigen, weil es letztlich um unsere gesamte europäische Sicherheit geht. Aber es ist natürlich eine schwierige Frage, die mit allen Alliierten besprochen werden muss. Und die Alliierten haben umso mehr Sorge, diese Entscheidung zu treffen, weil sie nicht wissen, wie verlässlich die US-Zusagen noch sind. Das haben wir auch im letzten halben Jahr gesehen, dass die USA sehr klar gemacht haben, dass sie sich aus der europäischen Verteidigung zunehmend zurückziehen wollen. Also deshalb die Dilemmata für die Europäer sind enorm groß.
Das heißt, es wird auch weiterhin darum gehen, irgendwie Trump und die USA an Bord zu behalten. Ist denn dann dieser Macron-Satz, wir sind bereit als Europäer, auch als Signal an Washington zu verstehen, jetzt klarer zu sagen von USA-Seite, wie die sich eigentlich zu beteiligen bereit sind? Denn das war ja bislang auch eher schwammig, was man dazu aus Washington gehört hat.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Signal, oder ich lese es zumindest als ein Signal an die USA. Aber das läuft ja auch schon seit der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025. Damals haben die USA gesagt, wir halten uns raus. Und daraufhin haben die Franzosen und Briten gesagt, gut, dann machen wir Europäer das. Und das ist eigentlich, ich nenne das mal etwas despektierlich, ein Schwarzer-Peter-Spiel. Die USA sagen, wir machen eventuell was, wir unterstützen euch eventuell, wenn wir sehen, dass ihr Europäer wirklich bereit sind. Aber viele Europäer sagen, wir machen nur mit, wenn die USA dabei sind. Sonst können wir das nicht hinkriegen. Und das ist natürlich so ein bisschen, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber klar, jetzt geht es darum, den USA zu zeigen, dass so viele Europäer wie möglich dabei sind, 26, und zu hoffen, damit die USA zu bewegen, dass sie doch Fähigkeiten bereitstellen und dass sie doch Zusagen machen, was zum Beispiel passiert, wenn diese europäischen Coalition of the Willing-Truppen angegriffen werden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, dass das, also dass eine US-Beteiligung der US-Politik der letzten Monate eigentlich widerspricht. Trump hat versprochen, Kriege zu beenden und keine neuen zu beginnen und auch keine neuen Commitments zu beginnen. Der hat ganz klar gesagt, die Ukraine ist ein europäisches Problem. Und wir erwarten jetzt für den Herbst so ein paar amerikanische Strategiedokumente, also die Global Posture Review zum Beispiel, die sagt, wo in Zukunft amerikanische Truppen positioniert sein sollen. Und da gehen wir alle von Reduzierungen aus. Also eigentlich würde eine US-Zusage in Widerspruch zu dem stehen, was die USA bislang signalisiert haben.
Aber also im Grundsatz ist ja genau so eine, wenn auch sehr vage gehaltene Zusage, dass sich die USA da irgendwie dran beteiligen, genau das, was die Europäer, die da ins Weiße Haus geflogen waren, vor ein paar Wochen mitgebracht hatten, um nicht zu sagen, Trump abgetrotzt hatten. Wissen wir denn in irgendeiner Form genauer, was die USA bereit sind zu stellen? Oder ist genau das das Problem, was du beschreibst, dass sich das auch am nächsten Tag alles schon wieder ändern könnte, wenn es eine Zusage gibt?
Also das sind genau die beiden Probleme. Das eine ist der Inhalt, das andere ist die Verlässlichkeit. Mit Blick auf den Inhalt sind mir zumindest keine klaren Aussagen bekannt. Trump hat mehrfach Andeutungen gemacht. Er hat gesagt, er kann sich eine Luftdimension vorstellen. Aber die sind alle nicht präzisiert worden. Also Content, Inhalt unklar. Und das Zweite ist die Verlässlichkeit. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass die Aussagen von Trump eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Also ob die am nächsten Tag oder zwei Wochen später noch gelten, das wissen wir nicht. Wenn aber für viele Europäer so ein Einsatz gänzlich ohne US-Unterstützung nicht vorstellbar ist, weil die einfach sagen, ohne Rückgriff auf Lufttransport, Logistik, Aufklärung, können wir das nicht glaubwürdig machen, ja, dann steckt man ja eigentlich fest.
Müsste man, wenn man sich denn entscheiden würde, eines Tages wirklich Truppen für die Ukraine nach einem Friedensschluss, nach einem Waffenstillstand zur Verfügung zu stellen, dann nicht auch auf NATO-ähnliche Vereinbarungen, also zwischen Europa und den USA, verständigen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei diesen öffentlichen Debatten immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, dass natürlich Truppen alleine das nicht tun werden. Also die Frage ist, wie Informationen zwischen der Ukraine, den Europäern und der USA geteilt werden. Also welche Mechanismen gibt es da? Die Frage ist, wo werden eigentlich Entscheidungen vorbereitet, wo werden sie getroffen und nach welchen Regeln? Also wer entscheidet da eigentlich was? Welche Einsatzregeln haben die Truppen und haben sie alle die gleichen? Also haben die Deutschen die gleichen wie möglicherweise Franzosen oder Finnen? In der NATO sind viele von den Fragen geregelt. Da gibt es auch eingespielte Mechanismen, aber die müssten ja hier erst aufgebaut werden. Und wenn man das mit den Sicherheitsgarantien, also du weißt ja, dass ich den Begriff nicht gut finde, ich rede immer eher von Sicherheitsunterstützung, aber wenn man das alles ernst nehme, dann bräuchte man ja letztlich Verteidigungspläne für die Ukraine, weil da muss ja jeder wissen, wo er wann wo zu sein hat. Oder um das mal ein bisschen praktisch runterzubrechen, was passiert denn, wenn eine russische Drohne unsere oder andere Truppen angreift? Was passiert dann? Und all diese Fragen, die muss man natürlich klären und die müssen vorab geklärt werden. Dann ist natürlich davon auszugehen, dass Russland das testen wird. Und dass Russland testen wird, wie ernst meinen die das eigentlich? Was passiert eigentlich? Und die Frage, wie ernsthaft die Reaktion ist oder ob die nur bluffen, das sind ja die Schlüsselfragen der Glaubwürdigkeit. Und wenn das nicht funktioniert, dann rennen wir in ein riesengroßes Risiko rein.
Ist es denn unter diesen Umständen, und das ist ja genau das, was die Bundesregierung auch immer wieder anführt, dass man die USA da unbedingt im Boot haben will, ist es denn dann klug von deutscher Seite, sich da bislang so zurückzuhalten? Du hast selber gesagt, Deutschland ist ja eine selbsternannte Führungsnation eigentlich. Müsste man da nicht ähnlich wie Großbritannien und Frankreich auch klarer sein, was das Stellen von möglichen Truppen angeht? Oder ist das jetzt erstmal richtig, so wie sich die Bundesregierung da verhält?
Also sicherheitspolitisch wäre so ein Führungsanspruch, der auch materiell untermauert wird, wäre natürlich eine klare Ansage. Wenn die Deutschen ganz vorne mit dabei sind und sagen, wir sind als führende Mittelmacht auch führend in der Bereitstellung, dann würde das auch andere Staaten abfärben. Natürlich gucken ganz viele von den Kleineren, was die Deutschen machen. Und deshalb wäre da ein klares Bekenntnis sehr viel wert.
Gut, das ist eine klare Aussage. Jetzt habe ich noch ein fettes Aber, auf das ich dich gern ansprechen würde. Ist das nicht alles eine sehr theoretische Diskussion, wenn Russland das alles ablehnt, was wir jetzt hier gerade besprechen? Ich zitiere mal den russischen Machthaber Putin. Wenn dort irgendwelche Truppen auftauchen, insbesondere jetzt während der Kämpfe, gehen wir von der Prämisse aus, dass sie ein legitimes Ziel sind. Das hat Putin beim Wirtschaftsforum in Vladivostok jetzt gerade in Reaktion auf die europäischen Pläne gesagt. Sind die europäischen Pläne damit hinfällig oder wie würdest du das bewerten?
Also alle Planungen der Europäer gehen von einem Zeitpunkt nach einem Waffenstillstand aus. Nicht jetzt, das ist das eine. Aber ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Es geht ja um eine Absicherung der Ukraine vor russischen Angriffen, weil Russland die Ukraine überfallen hat. Und wenn man sich jetzt Russland anschaut, die russische Führung die Ziele nicht verändert hat, strebt immer noch eine Kontrolle der Ukraine an, eine Veränderung der Sicherheitsregeln in Europa. Und Russland gibt sich immer noch die Mittel, diese Ziele auch militärisch zu erhalten, über Ausrüstung, über Personal und alles. Also ich würde mal die Frage umdrehen und sagen, warum fragen wir eigentlich, ob Russland einverstanden ist? Wir fragen ja auch nicht den Einbrecher, ob es okay ist, dass wir die Tür abschließen. Ja? Also die Ablehnung ist nicht überraschend. weil natürlich Russland keine geschützte, gestärkte Ukraine will, wenn das Ziel ist, die Ukraine zu übernehmen. Dann bevorzugt Russland natürlich eine Ukraine, die auf sich allein gestellt ist, in der Hoffnung, dass der nächste Angriff einfacher ist. Ne? Also man kann es noch mal anders formulieren und kann sagen, die Ablehnung Russland zeigt ja eigentlich nur, wie dringend notwendig der Schutz ist. Aber ich finde es eigentlich viel interessanter, wie ernst wir diese russische Aussage nehmen, dass sie da mitreden dürfen. Wenn die Ukraine ein souveräner Staat ist, entscheidet sie selber, welche Truppen auf ihrem Territorium stationiert sind. Das ist ja eine souveräne Entscheidung, wo kein Nachbarstaat eine Mitsprache hat. Andersrum, Russland fragt die Ukraine auch nicht, ob es okay ist, wenn nordkoreanische Truppen in Russland unterwegs sind. Oder Polen fragt die Bundesrepublik nicht, ob in Polen US-Soldaten stationiert werden dürfen. Also ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von den russischen Bemühungen lösen, die Narrative hier zu beeinflussen. Es geht um den Schutz der Ukraine vor Russland. Und wenn die Ukraine als souveräner Staat westliche Staaten einlädt und um Hilfe bittet, können wir der Bitte nachkommen oder nicht. Aber da hat Russland kein Mitspracherecht.
Aber man wird sich ja eines Tages, du hast nochmal richtigerweise darauf hingewiesen, wir reden tatsächlich über die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand, von dem wir im Moment weit entfernt sind. Eines Tages wird sich ja vielleicht die ukrainische Seite mit der russischen dann doch zusammensetzen und dann müsste ja am Ende von Verhandlungen möglicherweise stehen, okay, es gibt eine europäische Sicherungstruppe und dann müsste ja Putin doch am Ende sein Okay geben, oder sehe ich das falsch?
Ein Waffenstillstand muss natürlich von beiden Seiten unterschrieben werden und akzeptiert werden. Und wir haben mit den Minsker Abkommen gesehen, dass wenn ein Abkommen nicht als fair wahrgenommen wird von beiden Seiten, wenn es nicht umgesetzt wird und wenn eine Verletzung der Abkommen nicht sanktioniert wird, dann bringt es nichts. Ja? Das heißt, natürlich muss es irgendwann einen Waffenstillstandsabkommen geben, den beide Seiten zustimmen. Wir sehen aber momentan, dass es aus russischer Seite keinerlei Anlass dafür gibt, dem überhaupt zuzustimmen. Deshalb ja, langfristig braucht es das Einverständnis beider Seiten. Aber dann sind wir auch in einer komplett anderen Situation. Dann kann man auch sagen, langfristig braucht es nicht nur einen Waffenstillstand, sondern langfristig braucht es ein Friedenskonzept, was mehr ist als Friedhofsruhe oder Atempause bis zum nächsten Krieg. Also danach braucht es ein Konzept, wie man im besten Fall Gewalt abbaut, wie man Kooperationen abbaut und so. Aber das geht halt nur, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Und wenn du dir die russischen Aussagen und Aktivitäten der letzten Monate anschaust, sehe ich keinerlei Hinweis darauf, dass Russland Interesse hat, diesen Krieg zu beenden. Gegenteil, die russische Siegtheorie ist ja die einer langfristigen Abnutzung der Ukraine und des Westens, aufbauend auf dem Glauben, dass Russland länger durchhält. Und momentan scheint es ja zuzustimmen. Trump hat keinen Druck auf Russland aufgebaut. Druck auf die Ukraine ja, nicht auf Russland. Es gibt eine Bemühung der Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen. Siehe Alaska, es gibt ein Treffen Russland, USA über die Köpfe der Europäer und der Ukraine hinweg. Also wo ist der Anreiz aus russischer Sicht, gerade diesen Krieg zu beenden? Und deswegen, also ich finde die Debatte über Sicherheitsgarantien oder Sicherheitsunterstützung extrem wichtig, weil wir überlegen müssen, wie man langfristig den nächsten Krieg verhindern kann. Aber manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, wir reden darüber und wir reden über wie viele Truppen hier und wie viele Truppen da. Weil die andere Frage, die wir davor lösen müssen, wie kommen wir eigentlich zu diesem Waffenstillstand, weil wir darauf ehrlich gesagt keine richtige Antwort haben. Und dann gehen wir lieber in Details rein, welche Truppen wohin müssen. Es erinnert mich manchmal an die Debatten, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, an Panzer und Haubitzen, wo wir auch ins kleinste technische Detail gegangen sind, statt zu fragen, was ist denn eigentlich das Ziel der Unterstützung der Ukraine?
Hast du eine Antwort darauf, wie man Putin an den Verhandlungstisch denn bringen könnte? Ich entnehme deinen Aussagen, wir sind aus deiner Sicht sehr weit von Frieden entfernt. Heute geht es zum einen darum, dort Putin hinzubringen und wenn ja, mit welchen Mitteln? Und zum anderen geht es nicht auch darum, wie es gelingen kann, den US-Präsidenten Trump bei der Stange zu halten, also der ja auch gerne mal in Putin-Narrative verfällt oder auch immer mal wieder droht, in völlige Lustlosigkeit abzudriften. Machen die Europäer das bislang richtig oder was müssten sie eigentlich tun?
Die Europäer sind in der Zwickmühle. Sie wissen, dass sie die Unterstützung für die Ukraine ohne die USA schlecht aufrechterhalten können und dass sie für ihre eigene Sicherheit im Rahmen der NATO auch von den USA abhängig sind. Und deshalb versuchen sie gerade, die USA so gut es geht, so lange wie möglich, sowohl in der Ukraine-Unterstützung als auch in der europäischen Sicherheit und Verteidigung zu halten. Und das heißt für viele einfach keine Kritik, sondern dem US-Präsidenten schmeicheln und mit allen Mitteln versuchen, den an Bord zu halten. Wie verlässlich das ist und wie dauerhaft, das ist ein großes Fragezeichen. Wir haben ja bei den Alaska- und Washington-Gipfeln gesehen, dass die US-Zusagen oder zumindest die Zusagen des Präsidenten meistens nur ein paar Stunden halten. Und im Endeffekt rächt sich jetzt die sehr lange unzureichende Investition in eigene Handlungsfähigkeit. Wer hat es schon mal gesagt? Die Europäer wollen, sind überzeugt, dass sie der Ukraine helfen wollen, aber sie können es halt alleine nicht. Und selbst wenn sie jetzt sehr viel investieren, ich erinnere an die Finanzierungszusagen auf dem letzten NATO-Gipfel im Juni in Den Haag, 3,5 für Verteidigung im engeren Sinn plus 1,5 für Infrastruktur, Forschung und so, das alles wird ja erst praktisch greifbar in ein paar Jahren. Also die Investitionen in weitreichende Präzisionswaffen, in mehr Personal, Munition, das ist ja nicht morgen da. Und deshalb sind sie letztlich gezwungen, alles zu machen, um die USA drinnen zu halten.
Das ist leider alles Vergangenheit. Wir reden ja immer wieder darüber, dass die Europäer spätestens 2016 darauf hätten kommen können, sich militärisch stärker auf eigene Beine zu stellen. Aber gucken wir zum Ende noch einmal kurz Richtung Zukunft und auch noch mal über die Frage, gibt es eine Chance auf Frieden? Jetzt hat Russlands Machthaber Putin Moskau vorgeschlagen als Ort für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ist das ein vergiftetes Angebot aus Moskau?
Aus meiner Sicht ja. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Sehr viele Staaten haben sich für so ein Treffen angeboten. Und wenn jetzt Putin das Angebot macht, Moskau, wohl wissend, dass es für die Ukraine völlig inakzeptabel ist, dann zeigt es doch eigentlich nur, dass er kein wirkliches Interesse an einem Treffen hat, sondern dass das so ein Spiel ist, dabei zu bleiben. Aber ich glaube, wir suchen immer auf russischer Seite oder wir unterstellen der russischen Seite, dass sie ein Interesse am Ende des Krieges hätte. Und alle Empirie spricht dagegen. Und die Frage ist eigentlich, warum wir das nicht wahrhaben wollen. Warum wir immer noch irgendwie glauben, es gäbe ein Interesse dahinter. Ich meine, es gab genug Bemühungen, diplomatische Bemühungen. Du kennst die afrikanische Initiative, die des Papstes, das Treffen auf dem Birkenstock, die chinesische. Es gab ja genug Möglichkeiten, diesen Krieg auch diplomatisch zu beenden. Und offensichtlich gibt es kein Interesse aus russischer Seite oder anders formuliert, Russland ist offensichtlich überzeugt, dass es seine Ziele, Kontrolle der Ukraine militärisch oder nicht militärisch, dass es die erreichen kann. Und die Frage ist, wie man diese Überzeugung verändern kann. Diplomatischer Druck hat nicht funktioniert. Also ist es wahrscheinlich dann wirtschaftlicher oder militärischer Druck. Und die Frage ist, ob die Europäer und die USA gewillt sind, das zu machen.
Und die Frage ist, glaube ich, ob Trump eines Tages bereit ist, sich zu bewegen. Denn er hat viel darüber geredet, auch über Wirtschaftssanktionen. Aber bislang ist ja im praktischen Sinne keinerlei Druck ausgeübt worden auf Putin, oder?
Nein, und auch die Deadlines, die Ultimaten, die er gestellt hat, haben ja auch nicht zu Konsequenzen geführt. Im Gegenteil, es gab einen Gipfel in Alaska, ohne dass Russland irgendwelche Zugeständnisse machen musste. Und nach diesem Gipfel hat Trump weitgehend russische Narrative übernommen. Das heißt, aus russischer Sicht gibt es ja keinen beunruhigenden Druck. Ja, es gibt ein bisschen Druck, das stimmt. Aber ist ja so beunruhigend, dass sich das russische Kosten-Nutzen-Kalkül ändert und das aus russischer Sicht aufhören interessanter wird als weitermachen? Meines Erachtens nicht.
Claudia Major war das, Senior Vice President für transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, danke für eure Analyse. Zum Abschluss dieses Podcasts lade ich noch für ein paar Minuten zu einem Kurzausflug in die Arktis ein, denn dort ist die Marine zu Manövern unterwegs. Es geht um geopolitische Rivalitäten zwischen dem Westen, Russland und China, um Bodenschätze und um die Freiheit der Seewege. Meine Kollegin Lisa Klein, spezialisiert auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei Table Media, war an Bord des Einsatzgruppenversorgers Berlin. Ich habe sie in Neufundland erreicht und zunächst gefragt, ob unsere Sicherheit jetzt auch in arktischen Gewässern verteidigt werden muss.
Ja, grundsätzlich schon. Es geht einfach darum, diese Region zu kennen. Das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man auf die gewissen widrigen Wetterbedingungen einfach eingestellt ist, die dort oben auch herrschen. Also es ist nicht so, dass die Bundeswehr dort oben noch nie aktiv war, aber jetzt mit so einem großen Schiff wie dem Einsatzgruppenversorger Berlin, auf dem ich da unterwegs war, da jetzt durch die Arktis gefahren ist, ist schon nochmal was anderes. Man muss da sich schnell auf den aufziehenden Nebel einstellen können, auf Eisberge, die dort rumschwimmen. Und es geht am Ende darum, Seeverbindungswege freizuhalten zwischen dem Atlantik, also auf dem Atlantik zwischen USA, Kanada und nach Europa.
Im Bundeswehrsprech heißt das, ich habe es nochmal nachgelesen, die arktischen Gewässer würden durch den Klimawandel und die sich daraus ergebenden ökonomischen Möglichkeiten sicherheitspolitische Relevanz gewinnen. Was heißt das genau? Das Eis schmilzt und Seewege werden frei, richtig?
Genau, also da vor allem eben die Nordostpassage entlang der russischen Küste und die Nordwestpassage durch die kanadischen, durch das kanadische Archipel wird einfach mehr länger im Jahr frei von Eis sein. Und darüber können Waren transportiert werden. Mal als Beispiel: eine Fahrt von Europa nach Ostasien über die Arktis ist bis zu 30-40% kürzer als über den Suezkanal. Und wir wissen, wie eng der Suezkanal ist und wie groß die Gefahr, dass der mal blockiert ist. Also diese Seerouten, die da frei werden, sind durchaus von Interesse. Dann fürchtet man natürlich, dass durch das Eis, das da abschmilzt, dann eben Rohstoffe schneller abgebaut werden können, Öl, Gas, Mineralreserven, die bis jetzt noch sehr mühsam zugänglich sind, dass die aber einfach von Interesse werden zunehmend. Dann kommt es zu Grenzziehungsstreitigkeiten oder Gebietsansprüche, wer wo wirtschaftlich tätig werden kann. Und ja, wie gesagt, überall, wo Begehrlichkeiten aufkommen, wächst das Konfliktpotenzial und eben die Frage danach, wer das kontrolliert. Und
die Marine ist dort und nimmt an diversen Manövern teil, habe ich gelesen. Können Sie beschreiben, was das für Manöver sind? Welches Szenario wird da geübt?
Ganz grundsätzlich ist die Marine auf dem Vorhaben, wie sie es nennt, Atlantic Bear, also von Wilhelmshaven über Island, Grönland, erstmals Grönland auch, das muss man auch erwähnen, dass man zum ersten Mal seit Jahrzehnten Grönland wieder angefahren hat, hat natürlich auch einen gewissen politischen Hintergrund. Dann ging es eben, wie gesagt, rüber nach Halifax und die weiteren Stationen sind USA. Und auf dem gesamten Weg übt dieser EGV...
Kurzer Einschub an der Stelle, wer mit der Bundeswehr unterwegs ist, gewöhnt sich an diesen Abkürzungswahn. EGV steht für Einsatzgruppenversorger, also für das Schiff, die Berlin.
Übt dieser EGV Manöver, Mann über Bord und so weiter. Das ist das Standardrepertoire. Und zwischen Grönland und Halifax hat die Marine erstmals an einer kanadisch geführten Übung Nanuk-Tugalik teilgenommen. Da muss man sagen, das Manöver war da ein bisschen größer angelegt, als es schlussendlich stattfinden konnte, wetterbedingt. Der Hauptteil dieser Übung war eine Search and Rescue-Übung. Man hat einfach simuliert, auf einem anderen Schiff hat es gebrannt, es gab Maschinenbrand, es mussten Verletzte gerettet werden und auf dem EGV versorgt werden. Dafür ist er da, neben seiner Aufgabe als Versorgungsschiff. Es ist ein schwimmendes Krankenhaus und diese Abläufe muss man üben, üben, üben. Und weiter geht es dann ja noch mit der Teilnahme an der UNITAS-Übung weiter südlich, dann vor der Küste der USA. Das ist natürlich so das Praktische gewesen, aber ja, was übt man noch? Also man zeigt Präsenz, das ist, glaube ich, so mit der Hauptpunkt dieser Reise, diese Präsenz durch die Arktis. Die NATO, Deutschland ist dort in der Region präsent.
Sie haben beschrieben, die geografische Nähe zu Russland, die sich abzeichnenden Streitigkeiten über Ressourcen, die Notwendigkeit, Seewege sicher zu halten. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass Russland in der Region selbst aufrüstet?
Das auf jeden Fall. Also wir wissen, dass Russland ja die größte Eisbrecherflotte hat. Das ist natürlich ein Zeichen davon, dass man sich hier Routen oder Handlungsspielräume schaffen will natürlich. Es gibt ein anderes Level, auf dem die Bedrohung noch stattfindet. Gar nicht so sehr primär jetzt militärisch unbedingt, sondern eben Russland hat angekündigt, die Nordostpassage entlang der russischen Hoheitsgewässer, aber auch teils in der Wirtschaftszone, also internationalem Gewässer, als interne Gewässer zu deklarieren. Auflagen für die Befahrung dieser Seerouten zu schaffen, dass Schiffe von Eisbrechern begleitet werden müssen. Das sind so Mittel, Daumenschrauben, die man auch sehr schnell anziehen kann, um so eine Route dann zu blockieren, was natürlich der NATO auch Handlungsspielraum wiederum nimmt. Dann kommt dazu, dass Russland zunehmend mit China übt, kooperiert. China kann russische Stützpunkte dort oben benutzen. Das ist natürlich, also eine Kooperation zwischen China und Russland, gerade auch im militärischen, das will man natürlich nicht. Das gibt da natürlich noch mehr Macht.
Und mehr Konfliktpotenzial. Wir haben ja den Schulterschluss zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin in Peking gerade erlebt. Militärparade, großes Bündnis, der Versuch, eine neue Weltordnung zu schaffen, die weniger von den USA und Europa dominiert wird. So heißt es dann ja in Peking. Wir reden also bei den arktischen Gewässern auch von einem geopolitischen Machtraum am Ende, richtig?
Das BMVG sagt zum Beispiel, dass das Risiko einer gewaltsamen Auseinandersetzung nicht mehr auszuschließen ist in der Arktis. Und Grönland zum Beispiel ist da potenziell im Zentrum davon. Das ist auf jeden Fall so.
Haben Sie denn nach dem, was Sie mitbekommen haben an Bord, das Gefühl, dass die Marine ready ist sozusagen für eine neue Ernsthaftigkeit einer Bedrohungslage?
Ja und nein. Ja. Es ist natürlich eine sehr professionelle Crew jetzt an Bord von dem EGV gewesen. Man setzt das politische Vorhaben, was ja sich die Bundesregierung da in die Arktis-Leitlinien letztes Jahr vor allem geschrieben hat, mehr Präsenz in der Region zu zeigen, mit Partnern zu üben, neue Allianzen da zu bilden, da oben für Sicherheit, Stabilität zu sorgen, das setzt die Marine um. Sie ist dort präsent, sie fährt die Übungen an, die Häfen an. Zur Wahrheit gehört schon auch, Personalmangel an Bord war eklatant aus meiner Sicht. Ich darf jetzt nicht sagen, wie viel von den 170 Dienstposten tatsächlich besetzt waren. Das Schiff ist gefahren, keine Frage.
Das ist die Stammbesatzung, 160 bis 170, richtig?
Genau, die Stammbesetzung. Und dann waren noch weitere Einheiten eingeschifft, die haben natürlich unterstützen können. Aber man muss einfach sagen, die Stammbesetzung war nicht voll an Bord. Und man hat dann gemerkt, es gab eine Erkältungswelle auf dem Schiff. Ich meine, dort oben ist einfach dauerhaft frisch. Und man hat dann schon gemerkt, manche Jobs wurden halt nicht vielleicht so in dem Maße ausgeführt, wie es sollte. Und das Zweite muss man auch sagen, das Schiff war lange in der Werft und ist aber weiterhin, also man hat nicht wirklich darauf reagiert, dass die größte Bedrohung eigentlich Drohnen sind für so ein Schiff. Oder was heißt die größte Bedrohung? Aber eine der sehr großen Bedrohungen, womit die deutsche Marine oder alle Marinen zu kämpfen haben, sind Drohnen. Und dagegen ist der EGV nicht gerüstet. Es gibt einen HP-47 schultergestützten Jammer und das ist nicht viel. Also damit kann sich so ein Schiff nicht verteidigen. Das
für eins der größten Schiffe der Marine, mit über oder fast 175 Metern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die haben leichte Geschütze an Bord, richtig?
Ja, womit man halt jetzt nicht unbedingt eine schnelle Drohne abwehren kann. Dann. Man muss sagen, so ein EGV ist dafür gedacht, dass er einem Verband fährt, im Schutz mit einer Fregatte oder sowas. Aber wir wissen ja, wie das im Roten Meer, wie schwierig das einfach war im Roten Meer, auch für die Fregatte, Drohnen abzuwehren.
Ich höre, dass Sie ein bisschen vorsichtig formulieren. Sie sind bei einer Pressetour der Marine dabei. Beschreiben Sie doch mal Ihre Arbeitsbedingungen. Mussten Sie irgendwas unterschreiben vorher?
Unterschreiben musste ich nichts. Es war eine Presseoffizierin dabei, die sehr auf uns geachtet hat. Es geht natürlich an Bord auch um Sicherheit, aber natürlich auch die Aufgabe, zu gucken, dass wir nichts filmen oder fotografieren, was einfach eingestuft ist. Und das ist auf einem Kriegsschiff in sehr vielen Stellen der Fall. Aber ich muss auch sagen, es wird schon, man hat, und das ist, glaube ich, ein bundesweites Problem, man präsentiert sich vielleicht nach außen hin dann doch aus Gründen besser, als die Lage vielleicht tatsächlich ist. Und ja, ich formuliere gewisse Dinge vorsichtig.
Danke für Ihre Eindrücke. Danke, dass Sie das geschildert haben, was Sie an Bord der Berlin erlebt haben. Und Ihnen eine gute Heimreise.
Vielen, vielen Dank.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Und in 2 Wochen machen wir auch wieder Podcast live, um mit euch, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Zu Gast aus Kiew ist Wassily Golod. Der ARD-Korrespondent wird uns berichten, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine aus seiner Sicht benötigt, damit es tatsächlich zu einem Frieden kommen kann. Wer uns zuschauen möchte und vielleicht auch Fragen hat, ist herzlich eingeladen am 22. September in Hamburg-Bergedorf ab 17 Uhr. Anmeldung bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute
Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich war born football player.
Es gibt geborene Fußballspieler.
Ich bin ein geborener Dieb.
Born burglar.
Kunstverbrechen, der True Crime Doku Podcast, ist zurück mit neuen spannenden Kriminalfällen aus der Welt der Kunst.
Der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen, ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Wir sind auf den Spuren eines genialen Fälschers. Und es geht um spektakuläre Diebstähle von zwei Van Gogh-Bildern.
Okay, ich stehe jetzt an der Stelle vom Museum, wo die Diebe damals eingebrochen sind.
Und einer Bronzestatue aus der Nazi-Zeit.
Das ist Kunst, ist die so in rechten Kreisen gefällt. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ah, stimmt, Leni Riefenstahl lässt grüßen, diese schönen Körper, ja, und arisch.
Alle Folgen von Kunstverbrechen hört ihr in der ARD-Audiothek.